Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um das Älterwerden. Und zwar darum, wie es ist, wenn die eigenen Eltern plötzlich Hilfe benötigen und die Kinder Entscheidungen für ihre Eltern treffen müssen. Darüber spreche ich mit der Journalistin und Buchautorin Peggy Elfmann. Sie begleitete 13 Jahre lang ihre an Alzheimer erkrankte Mutter bis zu ihrem Tod. Wie sie diese Zeit erlebt hat und an welche Grenzen sie gestoßen ist, das erzählt sie mir jetzt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Peggy, deine Mutter war 55 Jahre alt und Gymnasiallehrerin für Geografie und dann kam die Diagnose Alzheimer. Mhm. Du warst gerade Anfang 30. Mhm. Wie bist du denn mit der Diagnose umgegangen?
Die Diagnose war eigentlich ein Schock für uns alle, weil wir hatten schon gemerkt, dass die Mama sich verändert hat und dass irgendwas nicht mehr so war wie immer. Aber wir, also ich bin davon ausgegangen, sie hat einen Burnout oder eine Erschöpfungsdepression, irgendwie sowas. Dass das Alzheimer sein könnte, wusste ich nicht oder habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, keiner von uns. Und ich habe Alzheimer immer so mit alten Leuten quasi verbunden. Mhm. Mir war nicht klar, dass man das auch schon viel jünger bekommen kann.
Ja, 55 ist doch sehr jung.
Ja, genau. Mittlerweile weiß ich, das ist gar nicht so selten. Ne? Also es sind schon etliche, aber... Ja, ich hatte ein anderes Bild davon im Kopf.
Ja, Alzheimer ist ja eine Form der Demenz. Du hast gerade gesagt, ihr habt gemerkt, die Mama hat sich irgendwie verändert. Was waren denn so Situationen, wo du im Nachhinein merkst, boah, vielleicht hätten wir es da schon merken können, wo ihr einfach stutzig geworden seid?
Das Schwierige ist ja bei Demenzerkrankungen, dass die Symptome so vielfältig sind. Und jetzt kann ich das einordnen, weiß, das sind eigentlich typische Symptome, aber damals dachte ich, okay, sie hat sich irgendwie verändert einfach. Und das waren so Sachen wie, sie hat sich ein bisschen zurückgezogen, also so in Gesprächen nicht mehr ganz so aktiv teilgehabt, hat auch so im Gespräch mit mir nicht mehr so oft nachgefragt zum Beispiel. Und ich dachte, okay, sie ist gestresst und vielleicht interessiert sie es gerade nicht. Also so dieses Miteinander hat sich so ein bisschen verändert. Mein Papa hat erzählt, dass meine Mama sehr, sehr lange für Unterrichtsvorbereitung zum Beispiel gebraucht hat. Und er ist Lehrer und sie war eine erfahrene Lehrerin. Also eigentlich hatte sie da eine große Routine und das war auch total unüblich. Und im Nachhinein haben wir dann verstanden, okay, sie hat ja selber ihre Unsicherheiten gemerkt oder sie wollte sich halt besonders gut dann vorbereiten und hat halt einfach länger dafür gebraucht. Und genau, das waren irgendwie so Sachen, dass sie dann auch mit Zahlen relativ früh Probleme bekommen hat, wenn es dann darum ging, irgendwie Dinge zusammenzurechnen und so auch ein bisschen dieses Selbstvertrauen vielleicht gar nicht mehr so hatte, sondern sich da so ein bisschen zurückgenommen hat in vielen Sachen.
Das ist wirklich sehr schwammig, schwer dann zu greifen.
Total schwer zu greifen. Und ich habe mir dann manchmal so ein bisschen Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, boah, hättet ihr das viel früher erkannt, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Und habe mal mit einem Neurologen gesprochen, der hat gesagt, das ist total typisch. Es vergehen oft viele Jahre, 3-4 Jahre im Schnitt eigentlich immer, bis es zu dieser Diagnose kommt. Und da hat sich schon einiges geändert in den vergangenen Jahren, aber trotzdem, es braucht halt, ehrlich gesagt, dass man überhaupt merkt, das könnte eine Krankheit sein und dann auch nochmal realisiert, okay, naja, wir sollten mal zum Arzt gehen oder willst du nicht mal zum Arzt gehen?
Was hat die Diagnose mit deiner Mutter gemacht? Die stand ja mitten im Berufsleben mit 55. Wie ging es ihr dabei?
Wir haben nicht so richtig viel drüber gesprochen. Meine Mama, also das weiß ich, war total traurig. Sie hat viel geweint in der Zeit. Und sie hatte aber auch so Momente, wo sie gesagt hat, jetzt weiß ich, was ist. Also dieses Gefühl... Ich glaube, das hat sie davor viel mit sich selber ausgemacht, zu merken, dass Dinge nicht mehr so funktionieren oder vielleicht auch darüber nachgrübeln, was ist mit mir, warum kriege ich das nicht mehr hin? Ich konnte das doch immer und jetzt klappt das nicht mehr. Und dann aber zu wissen, okay, es ist jetzt nicht ihre Schuld, also Schuld ist jetzt ein großes Wort, aber es ist nicht in ihrer Verantwortung, sondern es liegt an einer Krankheit, dass sie das nicht mehr konnte. Und es hatte ich schon das Gefühl, das war so ein bisschen entlastend für sie. Und als sie das gesagt hat, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie echt hart, aber es ist schon auch irgendwie gut, dass wir wissen, was ist.
Hattet ihr als Familie irgendeine Ahnung, was auf euch zukommen würde?
Nee, hatten wir nicht. Also es ist ja auch, ich kannte das Thema nicht wirklich. Und wir haben uns dann als Familie, wir waren irgendwie ehrlich gesagt die ersten Wochen, Monate schon so ein bisschen in so einem Schock. Dann auch überlegt, okay, Mein Bruder und ich, wie können wir meinen Eltern helfen? Wie können wir für sie da sein? Was können wir jetzt machen? Und dann, also ich bin dann eher so aktionistisch, wollte halt irgendwie ganz viel lesen und wissen, was passiert jetzt. Und jetzt müssen wir einen Plan aufstellen.
So eine typische Journalistin.
Ja, genau. Ich habe total viel recherchiert und wollte halt irgendwie wissen, okay, was kann man denn machen? Und vielleicht gibt es noch bessere Medikamente und so diese großen Hoffnungen, die man da irgendwie hat. Und auch irgendwie, mein Papa hat es auch lange gehabt, dieses Gefühl, okay, vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm. Oder vielleicht gibt es ja ein Medikament, was es heilt.
Ja. Wie sah das denn zu dem Zeitpunkt der Diagnose oder in den Monaten danach aus? Also hat sie da irgendeine Art von Pflege schon benötigt?
Nee.
Oder
Nein.
hatte sie Symptome, außer denen, die du jetzt gerade schon beschrieben hast?
Also von außen hätte man die ersten Jahre nichts gemerkt, dass meine Mama Demenz hat. Also Menschen, die jetzt nur so flüchtig vielleicht mit ihr zu tun haben. Meine Mama war total aktiv, körperlich total aktiv. Die war immer eine Läuferin. Also war sehr bewegt. Deswegen war es, ich glaube, auch der Arzt hat auch irgendwas gesagt, ja, dann Pflegestufe oder so. Und es war so, warum sollen wir Pflege, also warum soll die Mama Pflege brauchen? Die ist doch fit. Sie hätte eine Begleitung und eine Betreuung und so Aktivitäten gebraucht. Aber jetzt, also es schien da auch total absurd, über Pflegeheim zu sprechen, weil meine Mama ja eigentlich noch fit war. Also sie war halt kognitiv irgendwie, ging halt vieles nicht mehr so. Aber sonst war sie schon noch so, wie sie immer war.
Ja, also sehr weit weg, so Vorstellungen mit
total.
Pflegeheim und sonstigen.
Ja.
Was waren denn so, wenn man so die folgenden Jahre betrachtet, was waren denn die nächsten Symptome, die dann eingetreten sind?
Das ist irgendwie mal ganz schwer zu sagen, weil das so phasenweise passiert. Und es ist halt nicht irgendwie quasi eine Linie, die entwickelt sich, sondern die Dinge gehen mal und dann kommt wieder was zurück. Und dann hofft man immer, okay, vielleicht bleibt es so.
Und was war das
zum Beispiel? Meine Mama hatte dann irgendwann beim Sprechen zum Beispiel, das ist irgendwie, es wurde irgendwie ein bisschen weniger. Und dann hat man gemerkt, sie hat irgendwie Wortfindungsstörungen oder in Gesprächen, dass sie halt immer die gleichen Floskeln sagt. Und dann ging es aber mal wieder besser. Und dann irgendwann war halt so dieser Punkt, wo so einzelne Dinge zum ersten Mal nicht mehr funktioniert haben. Also ich erinnere mich daran, dass ich, wir haben immer viel telefoniert, meine Mama und ich früher. Und dieses erste Telefonat, in dem es nicht funktioniert hat, dass wir miteinander sprechen können. Das war für mich so ein Abschied, der in diesem Moment so, oh Gott, jetzt ist es weg. Und ich habe es nicht verabschieden können. Wir haben nichts machen können. Sie hat einfach nicht mehr reagieren können auf meine Worte durchs Telefon. Und das fand ich total traurig. Und so ähnlich war es zum Beispiel auch mit dem Treppengehen. Meine Mama hatte immer dann so ein paar Probleme entwickelt. Dann ging es mal ein bisschen schlechter, dann ging es wieder ein bisschen besser. Und irgendwie, glaube ich, dachte mir, ja, es geht schon noch so. Wir müssen nicht barrierefrei umbauen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann ging es quasi gar nicht. Da sind meine Eltern fast gar nicht hoch ins Schlafzimmer gekommen. Und dann so, Gott, Hilfe, dann macht man sich ganz viele Vorwürfe, weil so, wir hätten das doch schon früher machen können, aber irgendwie haben wir schon auch immer so in dieser Hoffnung gehangen, vielleicht wird es noch gut, vielleicht bleibt es noch lange so, wie es ist.
Ja, und dass sich nicht verschlechtert, irgendwie die Hoffnung, die noch da ist. Du hast gerade das Telefonat beschrieben, das gar nicht mehr zustande kam, weil sie gar nicht mehr reagieren konnte auf dich. Ihr hattet immer eine sehr, sehr enge Bindung. Hat sich euer Verhältnis dadurch verändert?
Es hat sich irgendwie schon verändert, klar. Also ich konnte jetzt nicht, also es war nicht mehr so ein Zwiegespräch möglich. Ich hätte meiner Mama nicht mehr sagen können oder sie um Rat fragen können. Früher, wenn ich im Studium oder so in der ersten eigenen Wohnung, wenn ich irgendwas nicht wusste, unsicher war, habe ich meine Mama angerufen. Habe gefragt, wie kochst du das und sag mal, was brauche ich nochmal für den Kuchen? Also so ganz viele Momente und das ist dann natürlich einfach weggefallen irgendwann. Was irgendwie immer da war, ist diese Liebe und diese Nähe zu meiner Mama und dieses Gefühl der Geborgenheit, das sie mir geschenkt hat, auch wenn wir wirklich lange nicht mehr sprechen konnten. Aber also von mir auch dieses Vertrauen, ihr trotzdem Dinge sagen zu können oder bei ihr sein zu können und dieses Wohlgefühl, was man irgendwie ja von Eltern kennt oder was ich von meiner Mama immer kannte, das war immer da bis zum Schluss.
Also sie war als Person da und das Gefühl war da, aber die Ratgeberin eigentlich ist weggefallen, die sehr präsent war in deinem Leben auch.
Also die ich natürlich auch total vermisst habe. Ich hatte kleine Kinder, ich hätte sie wahnsinnig gerne um Rat gefragt und auch irgendwie Dinge reflektiert. Wie war sie denn so als junge Mutter und ging es ihr auch so? Das ging irgendwie alles nicht mehr.
Du hast zu der Zeit 3 Stunden Autofahrt von deinen Eltern entfernt gewohnt. Was würdest du denn sagen, wie präsent war die Demenz, die Alzheimer-Erkrankung deiner Mutter in deinem Leben?
Ich glaube, die Präsenz hat Stück für Stück eigentlich zugenommen. Weil meine Eltern nach der Diagnose, dann war zwar erst so dieser große Aktionismus, oh, wir müssen was machen, aber eigentlich ging es meinen Eltern total gut. Also meine Mama brauchte ja keine Pflege in dem Sinn. Und mein Papa war schon in Rente, die haben einen gut strukturierten, vielleicht sagen manche Leute langweiligen Alltag gehabt, aber meine Eltern waren viel draußen, waren viel spazieren, haben Sport gemacht, hatten irgendwie, also sind gut klargekommen. Das ist dann so mit dem Fortschreiten der Krankheit eigentlich gekommen, dass die Mama natürlich mehr Unterstützung brauchte, auch irgendwie klar geworden ist, dass der Papa mehr Unterstützung braucht, auch wenn er immer der Meinung war, ich möchte euch nicht belasten oder ich kriege das schon hin und es ist doch meine Frau, ich mache es doch schon gerne. Aber dann natürlich irgendwie klar war, okay, die Krankheit schreitet natürlich voran, egal was wir tun oder was wir uns wünschen. Und auch der Papa braucht mehr Unterstützung. Und dann ist es schon auch so gewesen, dass mein Bruder und ich häufiger nach Hause gefahren sind, uns lange eigentlich abgewechselt haben, damit eben möglichst oft jemand da ist. Viel auch quasi aus der Ferne übernommen haben, wenn es um sowas ging wie Dinge recherchieren. Also ne, wo ist eine Tagespflege, ein Pflegebett, solche oder Pflegebetteinsatz war es bei uns. Okay, wo kriegt man sowas, was gibt es für welche überhaupt? Damit haben wir dann irgendwie versucht, meinen Papa zu unterstützen, zu Arztterminen hinzureisen, damit der das halt nicht alleine machen muss. Und es ist halt irgendwie so peu à peu mehr geworden.
Wie viel, wenn wir jetzt gerade so diese Zeit anschauen, wo es immer mehr wurde, wie viel Zeit und Energie würdest du denn sagen, hast du dich um deine Mutter gekümmert und auch noch um deinen Vater?
Ich weiß gar nicht. Es ist ja phasenweise auch eigentlich immer ein bisschen unterschiedlich gewesen, wie alt meine Kinder gerade waren, muss man sagen. Ne?
Du hast 3 Kinder.
Genau, also mit so einem ganz, ganz, ganz kleinen Baby bin ich halt nicht viel gereist. Und als die Kinder dann aber so in Elternzeit schon ein bisschen größer, war ich auch manchmal einfach 1-2 Wochen da. Genau, um da zu sein, auch einfach.
Wie viel deine Energie hat es denn genommen? Also wenn man anschaut, du hast gearbeitet, du hast 3 Kinder gehabt, den Haushalt, du hast dich um deine Mutter gekümmert, du hast dich um deinen Vater gekümmert. Woher hast du die Kraft dafür genommen?
Das ist eine gute Frage. ich glaube, also zum einen nimmt es nicht nur Energie, sondern gibt ja auch Energie. Also es war mir schon auch wichtig, da zu sein und was für sie zu tun. Und es hat aber natürlich auch irgendwie Energie genommen. Also gerade wenn ich dachte, okay, ich bin jetzt bei meinen Eltern und dann komme ich sofort zurück und dann auf der Fahrt arbeite ich noch im Zug und dann bin ich sofort bei meinen Kindern und dann geht dieses Familienleben weiter. Ich gemerkt habe, boah, so gar keine Pausen zu machen, ist einfach wahnsinnig anstrengend gewesen für mich. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, wenn ich gefahren bin, es reicht nicht. Also so dieses Gefühl.
Deinen Eltern gegenüber?
Meinen Eltern gegenüber. Eigentlich müsste ich doch noch mehr machen und eigentlich wäre es gut für sie. Vielleicht sollte ich doch öfters nach Hause fahren. Aber gleichzeitig ist es natürlich total illusorisch, weil also meine Kinder brauchen mich auch und ich möchte ja auch für meine Kinder da sein und Geld verdienen muss ich auch. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen zerreißen, was man da manchmal tut.
Hast du in all den Jahren der Belastung letztendlich, auch wenn es Dinge waren, die dir sehr, sehr wichtig waren, aber hast du irgendwas für dich getan?
Ja, ich habe gelernt, nichts zu tun. Nein, also weil dieses Gefühl oder auch so ein bisschen dieses Schuldgefühl, ich sollte mehr da sein, mehr machen. Und mir dann aber auch wirklich Freundinnen gesagt haben, hey Peggy, du kannst deine Mutter nicht retten. Und ich weiß noch, das hat eine Freundin gesagt und ich fand das einen ganz schlimmen Satz irgendwie, weil ich dachte, oh Gott. Und dann habe ich gedacht, ja, weil sie hat schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise natürlich total recht. Weil, und das ist das, was ich auch von anderen Angehörigen höre oder merke, man gibt halt total viel und die Person steht so im Fokus, weil man möchte, dass es ihr gut geht. Und man verliert sich so schnell darüber und merkt halt gar nicht, dass man eigentlich gar keine Energie mehr hat, sondern erst, wenn man selber irgendwie eigentlich fast gar nicht mehr weiterkommt. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich mir ja auch therapeutischen Rat geholt, bin mit anderen Angehörigen zusammen und habe so dieses für mich gelernt, okay, nee, ich muss schon irgendwie selber dafür sorgen, dass ich Dinge machen kann, die mir gut tun. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es halt gut ist, wenn man quasi so Rituale oder Routinen hat und die einfach quasi regelmäßig einübt. Und in den Momenten, in denen es einem dann einfach schlecht geht oder schwerfällt, dann macht man sie automatisch. Und für mich war irgendwie eine so eine Sache, zum Beispiel immer laufen gehen, joggen gehen. Da habe ich gemerkt, da komme ich gut runter, es ist wie meditieren für mich. Ich kann da gut entspannen. Und dann habe ich gedacht, nee, selbst in stressigen Zeiten, es hilft mir, wenn ich einfach 15 Minuten laufen gehe oder 10 Minuten meinetwegen nur, aber einmal den Kopf durchpusten und irgendwie wieder in so eine andere Verbindung mit mir zu kommen, fand ich total hilfreich.
Das hört sich nach einem langen Lernprozess auch an.
Ja, total. Und es ist aber ehrlich gesagt immer noch so. Also dieses, okay, wie viel kann ich geben und wo muss ich dann auch drauf achten, dass ich da nicht untergehe?
Ja, jetzt bist du ja auch plötzlich mit Themen in Berührung gekommen, mit denen du vorher gar nichts zu tun hattest. Gerade wenn die Eltern pflegebedürftig sind, fragt man sich so Sachen, wie funktioniert das mit den Pflegestufen? Woher bekommt man finanzielle Unterstützung? Wie geht es mit den Pflegeheimen? Was gibt es uns noch alles zu wissen und wo muss man was beantragen? Wie oft hast du dich überfordert gefühlt?
Also ich habe mich immer so ratlos gefühlt, gerade wenn man so Briefe von der Pflegekasse bekommt, dann liest man sich das durch und denkt so, okay, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt wirklich? Und ich meine, das Gute ist ja eigentlich, man hat total viel Anrecht auf Beratung und Pflegeberatung bei einem Pflegestützpunkt oder bei der Pflegekasse. Aber wir haben total lange gebraucht, bestimmt 3 Jahre, bis wir das erste Mal gemacht haben, weil wir dachten, wir brauchen ja keine Pflege. Also mir war zum Beispiel gar nicht klar, wofür man das Geld alles einsetzen kann oder was es noch an Unterstützung gibt, außer jetzt Pflegedienst. Ich erinnere mich, da war dann so ein Pflegeberater da und wir haben diesen Termin oder einen der ersten Termine war das, haben wir gemeinsam gemacht. Mit meinem Bruder auch und seiner Frau und meinem Papa und so, weil wir dachten, das ist total gut, weil dann wir brauchen ja alle dieses Wissen. Und dann hat er eben erzählt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wie das ist mit dem Pflegegrad für meine Mama. Und dann liest man das und denkt so, okay, und was heißt das jetzt wirklich? Also wie komme ich denn dann an den Platz? Und das ist dann nochmal so was ganz anderes, überhaupt zu verstehen in diesem Dschungel. Okay, also welche Leistungen stehen mir zu, aber dann auch, wie komme ich denn jetzt zum Beispiel an einen Platz für eine Tagespflege?
Das sind ganz viele Dinge, die man plötzlich dann wissen muss und mit denen man sich umschlagen muss.
Ja, also man geht dann irgendwie auf Recherche, ruft an, lässt sich auf Wartelisten setzen.
Ja. Das eine sind also die Informationen und das nächste, was ja auch nochmal einfach spannend anzuschauen ist, ist dieser Rollentausch. Also früher haben sich deine Eltern um dich gekümmert und jetzt bist du da und kümmerst dich um deine Mutter und auch um deinen Vater und unterstützt die und kümmerst dich um sie. Wie ging es denn deinen Eltern damit?
Also meine Mama, die hat das relativ schnell eigentlich gar nicht mehr so wahrgenommen, beziehungsweise ich glaube, die hat das irgendwie immer gut annehmen können. Mein Papa fiel das viel schwerer oder fällt es auch immer noch, ehrlich gesagt, schwer, Unterstützung und Hilfe anzunehmen. Das ist genau. Und es war halt mein Bruder und ich, wir haben halt gemerkt, okay, es ist eigentlich nicht mehr so ideal zu Hause. Der Papa bräuchte eigentlich mehr Unterstützung. Und was könnte es denn für Möglichkeiten geben? Eben zum Beispiel wie die Tagespflege ist ja sowas. Ne? Dann wäre sie da tagsüber und er hätte ein paar Stunden frei, obwohl frei jetzt ja auch irgendwie so übertrieben klingt, weil er in der Zeit dann beim Arzt war und einkaufen war und so Sachen. Und als wir das erste Mal vorgeschlagen haben, in der Hoffnung, ja, es kann dir helfen, es kann dich unterstützen, haben wir gesagt, nein, sowas brauche ich nicht. Und dann denken wir halt so, ja, aber ich möchte doch und ich möchte doch irgendwie auch für dich da sein und dir helfen.
Du möchtest helfen, ja.
Und er so, nein. Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da kommen so diese Elternrolle und diese Kinderrolle da verändert sich irgendwie was, weil ich schon auch, ich glaube, mich da noch nicht verantwortlich gefühlt habe, aber schon irgendwie wollte, dass es meinen Eltern gut geht und ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht genau, ob er das alleine noch so wahrnimmt. Mein Papa hat immer gesagt, ich merke schon, wenn es nicht mehr geht. Und er hat, ja, weiß ich nicht. Kannst du das dann, also kann man das dann wirklich merken und muss ich es auch so weit kommen lassen, dass es halt nicht mehr funktioniert.
Ihr hattet diese Situation, dass deine Mutter immer pflegebedürftiger wurde. Mhm. Nachdem sie gestürzt war, habt ihr schweren Herzens entschieden, sie auch in ein Pflegeheim zu geben. Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen?
Total schwer. Also es war eigentlich, also ohne eigentlich, das war die beste Entscheidung und das war auch das, was sie in dem Moment gebraucht hat. Und vielleicht hätte sie auch schon ein paar Monate früher gut getan, weil sie einfach ganz viel Pflege benötigt hat und das keiner von uns zu Hause irgendwie so leisten konnte. Mein Papa hat sich da aufgearbeitet, muss man sagen, aus großer Liebe und Unterstützung. Und er war auch gar nicht so richtig in der Lage, diese Entscheidung zu fällen für das Pflegeheim. Das haben dann letztlich mein Bruder und ich entschieden, weil wir auch eben quasi die Vollmacht dazu hatten. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, okay, ich weiß, das ist richtig und das muss jetzt sein. Und gleichzeitig war das so schwer zu unterschreiben. Und ich habe an diesem Wochenende, es ging dann natürlich auch recht schnell, ich musste dann packen und quasi für sie den Einzug vorbereiten im Heim. Und tatsächlich irgendwie zu packen und zu wissen, okay, sie zieht jetzt um und das ist jetzt so ein Abschied. Und ich entscheide das jetzt, weil ich weiß, es ist das Beste für sie, aber trotzdem ist es irgendwie eine wahnsinnig schwere Entscheidung gewesen.
Ihr hattet als Familie, als es noch möglich war, mit deiner Mutter auch zu sprechen, nie darüber gesprochen. Wie sehr hast du das bereut, dass ihr das nicht gemacht habt, als es noch ging?
Ich hätte das total gerne mal von ihr gehört, dass sie gesagt hat, du, wenn es nicht mehr geht, dann ist das völlig okay. Und ich bin total überzeugt, dass meine Mama das gedacht hat, weil dafür war sie viel zu pragmatisch, dass sie das nicht getan hätte. Und dass sie da uns vertraut hat auch, dass wir in dem Moment die richtige Entscheidung für sie fällen, bin ich mir ganz sicher. Und trotzdem habe ich gedacht, ich glaube, es hätte mich schon irgendwie entlastet, dass wir mal drüber gesprochen hätten und dass ich das auch irgendwie so gewusst hätte.
Ja. Du hast in der Zeit, als du deine Mutter gepflegt hast, einen Blog geschrieben und angefangen, ein Buch zu schreiben. Meine Eltern werden alt, heißt das. Was war dir denn bei diesem Buch wichtig?
Dieses Buch ist entstanden, die Idee, die habe ich länger mit mir rumgetragen. Die Idee ist entstanden, weil ich ganz oft das Gefühl hatte, bei Dingen, ich hätte das gerne früher gewusst oder ich hätte es gerne früher angepackt. Eben zum Beispiel sowas wie mit diesem Thema Pflegeheim, darüber zu sprechen überhaupt mal. Oder auch den Umbau im Bad, Dinge ein bisschen frühzeitiger anzugehen. Und ich habe das auch von anderen Angehörigen oft gehört, so dieses, hätte ich das mal gemacht oder hätte ich das mal gewusst. Und habe mir immer gedacht, dieses Thema Pflegen ist ja so schwer irgendwie in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es tut sich jetzt was, aber es ist trotzdem, eigentlich möchte ja keiner drüber sprechen. Und erst wenn man quasi Pflege braucht, dann wird es irgendwie zum Thema. Aber eigentlich würde es uns allen gut tun, dass wir uns auch selber, also für uns selber ja auch frühzeitig darüber Gedanken machen, weil durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit kann ja eigentlich jeder pflegebedürftig werden. Und das ist ja total wichtig, wenn Familienmitglieder oder nahe Angehörige wissen, was man möchte, weil letztlich zeigen ja auch die ganzen Statistiken, Pflege bleibt halt ganz oft in der Familie hängen. Das ist irgendwie eine Aufgabe für Familien. Und deswegen dachte ich mir, möchte ich irgendwie Menschen was an die Hand geben, um es vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Und habe mir überlegt, was sind das so für Dinge, die mir geholfen haben, die ich von anderen Angehörigen gehört habe und wo ich denke, die möchte ich irgendwie gerne mit Menschen teilen. Und es sind eben ganz praktische Sachen, aber auch eben Fragen oder Themen, die man besprechen sollte. Und aber auch, also ich habe da auch eine Rubrik, die heißt Schöne Dinge miteinander machen. Da geht es ganz viel um die Lebensgeschichte der Eltern. Biografiearbeit, sagen Fachleute dazu. Also dass man tatsächlich sich ein bisschen drauf einlässt auf, wie sind denn meine Eltern oder warum sind die so geworden? Was ist denen wichtig? Und das sind oft so Ressourcen, die dann quasi, wenn die Person pflegebedürftig ist, auf die man dann zurückgreifen kann. Also sowas wie eben Musik. Also ne, was für Lieblingsmusik haben die Eltern? Was für Musik beruhigen die in herausfordernden Situationen oder was essen sie gerne? Wie waren sie als Kind? So was haben sie gern gespielt? Mhm. Das sind halt oft so Dinge, mit denen man dann die Menschen ganz gut erreichen kann und mit denen man schöne Momente miteinander erleben kann.
Ja, deine Mutter ist im vergangenen August gestorben. Du hast das Buch kurz danach auch fertig geschrieben. Was hat dich in dem Moment angetrieben, trotz der sehr starken Trauer auch das fertigzustellen?
Ich habe mir gedacht, dass meine Mama das gewollt hätte. Meine Mama war immer ein wahnsinnig hilfsbereiter Mensch. Mhm. Auch die Schüler und Schülerinnen sind total gern zu meiner Mama gegangen. Und ich habe mir gedacht, sie hätte es ganz sicher gewollt, dass wir anderen Menschen auch damit helfen. Das hat mir so ein bisschen Mut gemacht und mhm. auch gedacht, okay, ich mache das trotzdem fertig und das ist wichtig. Es hat mir irgendwie so einen Sinn gegeben, wenn man das so sagen möchte.
Welchen Rat würdest du denn anderen Angehörigen geben, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du es warst?
Ich glaube, vielleicht zwei Sachen würde ich raten. Zum einen, nicht denken, dass man das alleine machen muss oder mhm. machen. Man kann vielleicht, aber es profitiert eigentlich keiner davon. Es ist eine herausfordernde Aufgabe. Und es ist gut, wenn man sich Unterstützung sucht, wenn man sich eine Bande sucht und Menschen quasi findet, mit denen man sich austauschen kann, die einem helfen können. Und es verändert sich ja auch immer wieder und ist auch total individuell, aber dieses auf andere zugehen. Und eben der zweite Rat ist, glaube ich, darüber zu sprechen.
Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und das mit uns geteilt hast. Peggy Elfmann, wenn Eltern älter werden, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.